Gerade beim Abwandern, das ist spannend, beim Abwandern, es passiert ja nicht oft von einem Tag auf den anderen, dass ein Wolf sagt, so, ich gehe jetzt und komme nie wieder zurück, sondern oft gehen sie und erforschen ein bisschen die Umgebung und dann kommen sie wieder zur Familie zurück. Und ich durfte einmal eine wunderschöne Szene, aber das war auch in Kanada, erleben, wo zwei Gruppen von der gleichen Wolfsfamilie sich trafen. Diese Freude, die da herrschte, wie sie herumspielten und rannten und machten, das war unglaublich schön und emotional. Und also Freude pur.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, ein Hallo an euch, liebe Freunde vom Wolfspodcast. Heute eine neue Folge und ich bin total aufgeregt, weil wir heute wirklich einen absoluten Experten für Wölfe hier zu Gast haben. Einen Naturfotografen, einen Maler, einen Filmemacher, einen Autor und vor allen Dingen eben einen Experte, der Wölfe in freier Wildbahn erforscht hat und das Verhalten dokumentiert hat. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe heute Nacht schon davon geträumt, von diesem Podcast. Ja, ein herzliches Hallo nach Berlin an dich, Sabine.
Hallo.
Und ein herzliches Hallo an dich, Peter, in der Schweiz. Ich freue mich total.
Ja, hallo und vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt hier bei eurem Podcast. Und es ist wirklich eine große, große Freude für mich. Dankeschön. Und
für uns erst. Ich möchte dich auch an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Also eine schönere Einleitung hätte man aber nicht finden können, als Thomas sie gerade gefunden hat. Großartig. Also von daher, wir sind glücklich, dass du da bist. Und wir haben, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, eine ganze Menge zu besprechen. Beim Thema Schweiz, da läuten ja die Alarmglocken. Und da sind ja auch viele Fragezeichen in der Luft, wenn wir ganz ehrlich sind. Also da gibt es ein paar Themen, die wir heute mal intensiv besprechen müssen. Und zwar geht es da primär natürlich auch um das, was wir immer gern den Schweizer Weg nennen. In der Schweiz werden, das wissen die meisten von euch, die Wölfe aktiv bejagt. Warum werden sie das und welche Erfolge hat das? Darum wird es im ersten Teil dieser Podcast-Folge gehen. Ja, Peter, lass uns doch mal ganz kurz skizzieren, was da bei euch in der Schweiz los ist.
Ja, ganz gerne, ganz gerne. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, um den Rahmen zu geben. Also,
gerne.
Also wir wissen ja alle, die Wölfe wurden bei uns Ende des 19. Jahrhunderts ausgerottet und dann dank eines Umdenkens in der Gesellschaft sozusagen Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Wölfe ja vielerorts wieder unter strengem Schutz gestellt. Also da waren zum Beispiel die Berner Konvention, wo sehr viele Staaten das unterzeichnet haben. Deutschland war dabei, auch die Schweiz. Und seither gehört der Wolf als Tierart, als Spezies, gehört zu einem wirklich streng geschützten Tier. Dank dieses Umdenkens in Anfang der 80er Jahre sind die Wölfe bei uns zurückgekehrt. Und natürlich auch bei uns in der Schweiz. Also seit 1995 haben wir Wölfe wieder, die von Italien her in die Schweiz reinwandern. Jetzt trotz diesem Status eines geschützten Tieres bei uns in der Schweiz wurde im letzten Jahr eine massive Wolfsjagd gestartet, so wie wir es seit 150 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und also ich spreche hier von einer geschätzten Wolfszahl in der Schweiz von 310 Wölfe, wurden insgesamt 61 Wölfe geschossen. Wahnsinn. Und das unter dem Aspekt eines streng geschützten Tieres. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wenn ich das noch ausweiten darf, das war erst der Anfang. Jetzt geht es weiter, jetzt im September geht diese Jagd weiter und nach den Plänen unserer Regierung will man bis zu also fast 65% des Wolfsbestandes schießen lassen. Also am Schluss wäre, wenn das wirklich so in diese Richtung geht, dann hätten wir am Schluss vielleicht noch 12 Wolfsfamilien im ganzen Land, die übrig bleiben.
Unglaublich.
Ja, und wirklich unglaublich, ja.
Ja, Peter, hier in Deutschland wird der Wolf ja von vielen Politikern quasi als politisches Nutztier missbraucht. Ist das bei euch in der Schweiz genauso? Bei uns sind Kommunalpolitiker, aber auch Politiker aus der obersten Szene, Bundesregierung, benutzen den Wolf. Vorher keine politischen Inhalte, aber seitdem es den Wolf wieder gibt, spielen sie sich über den Wolf auf die ganz großen Bühnen. Du hast ja in einem Kommentar aufhorchen lassen, als du die Glaubwürdigkeit der Demokratie sogar in Frage gestellt hast. Und die Frage ist jetzt, was hat der Wolf mit Demokratie zu tun?
Ja, sehr, sehr viel sogar. Du hast es sehr gut angesprochen. Die Politik hat den Wolf als eine Art Spielball für die Politik entdeckt. Mhm. Und bei uns in der Schweiz fing das schon im Jahr 2001 an. Da gab es damals im Parlament eine Motion, die hieß Natur ohne Wölfe. Und seither ist das jedes Jahr eine Riesendebatte, ein Politikum im Bundesbern. Und nicht nur dort, sondern in den Kantonen, in den Zeitungen. Es ist ein Riesending, ein Riesenpolitikum. Und das machen die Politiker natürlich auch bewusst, das ist so. Und was hat der Wolf dann mit der Demokratie zu tun? Eine gute Frage, wenn man zuerst mal denkt, ja, der Wolf hat ja nichts mit Demokratie zu tun. Aber wenn man jetzt das bei uns in der Schweiz anschaut, wir hatten im 2020 eine Volksabstimmung, wo es auch um präventive Abschüsse von Wölfen ging. Das war sogar im Zentrum, das stand im Zentrum dieser Debatte, dieser Volksabstimmung. Und siehe da, das Volk hat Nein gesagt. Sie sagten, wir wollen das nicht. Also ein Volksmehr hat das gesagt. Und jetzt 3 Jahre später haben wir genau das Gegenteil, es ist sogar noch schlimmer eingetreten, als wir damals abstimmten, ja oder nein. Und so im Prinzip ignoriert jetzt unsere Regierung das Volksmehr.
Das ist ein Skandal. Ja,
das ist wirklich ein Skandal. Skandalös, ich kann es fast nicht glauben, ganz ehrlich.
Ich dachte immer, das Tool der Volksabstimmung in der Schweiz sei eines der letzten wirklich soliden demokratischen Mittel, um wirklich auch die Stimmung in der Gesellschaft abzubilden. Aber das wird jetzt einfach ignoriert?
Das wird einfach ignoriert. Und das ist, ich glaube, das ist das Wertvolle an den Wölfen, dass wir Wölfe unter uns haben, dass wir Wölfe als unsere wilden Nachbarn sozusagen haben. Also sie zeigen unmissverständlich auf, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Und sogar, sie zeigen, wie unsere Demokratie funktioniert. Also die direkte Demokratie, darauf bin ich stolz. Und ich lebe ja in der Schweiz. Das ist etwas, was wir wirklich sehr schätzen und haben auch das Gefühl, dass wir als Volk auch etwas da mitreden können in der Politik. Und aber dieses Beispiel zeigt ganz klar, wenn die Regierung das nicht will, ja, unter welchen Bedingungen oder welchen Voraussetzungen auch immer, dann können wir fast nichts mehr machen.
Gibt es da eigentlich auch aktiven Protest gegen?
Ja, also zweierlei. Also erstmal, den juristischen Weg wurde sicherlich begangen. Also letztes Jahr haben zum Beispiel einige Naturschutzorganisationen die Regierung sozusagen angeklagt und gesagt, das geht doch nicht. Und sie kriegten teilweise recht, also die Wolfsjagd musste teilweise gestoppt werden, aber dann wurde sie wieder zum Teil aufgenommen. Einige Wolfsfamilien wurden ausgelöscht und andere durften sie nicht mehr abschießen. Also da war ein Teil Erfolg, aber das war nur für 2023 und Anfang 2024. Und dieser politische oder juristische Kampf geht jetzt weiter, aber so wie es aussieht, kann man schlussendlich ganz wenig machen, wenn die Regierung das so beschließt.
Nun blicken wir ja schon auf ein Jahr Wolfsjagd zurück in der Schweiz. Liegen denn jetzt schon erste Zahlen vor? Inwieweit zeigen die Wolfsabschüsse in der Schweiz denn Wirkung? Und wie viele Wölfe gibt es aktuell in der Schweiz überhaupt im Vergleich zum Vorjahr?
Also was, wie viele Wölfe es gerade jetzt gibt, das weiß ich nicht, das weiß keiner. Man erfährt da zum Beispiel, wie viele Abschüsse getätigt wurden, erst hier in Graubünden, zum Beispiel erst Anfang Oktober. Und das ist ja erst der Anfang. Diese Wolfsjagd geht ja bis Ende Januar. Also wie viele Wölfe schlussendlich geschossen werden, das wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, letztes Jahr hatten wir 35 Wolfsfamilien in der ganzen Schweiz. Und das sind ungefähr 310 Wölfe, also Welpen, Jungtiere und alles inbegriffen. Und davon wurden eben 61 Wölfe geschossen. Wenn man ein Jahr zurückschaut, also 2022, da hatten wir 24 Wolfsfamilien. Also hier sieht man natürlich, es ist ein Anstieg an der Wolfspopulation. Und das ist ja genau der Sinn und Zweck der Sache. Wir stellten den Wolf unter Schutz, als er zurückkam, damit er sich hier etablieren kann und seine Funktion, seine wichtige Funktion auch in der Natur wieder einnehmen kann. Also wir sind immer noch im Prinzip im Aufbau einer stabilen Wolfspopulation und jetzt wird das alles zunichte gemacht mit dieser Wolfsjagd.
Mich würde interessieren, gibt es jetzt tatsächlich weniger Nutztierrisse als in den Monitoringjahren zuvor? Weil die Frage hat ja einige Brisanz. Hat sich der Herdenschutz bei euch verbessert in der Schweiz? Bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn ich allein hier im nördlichen Bundesland Niedersachsen gucke, wir hatten teilweise Nutztierrisse. Die Tiere waren zu 80, teils 90% gar nicht geschützt. Die hatten nicht mal Grundschutz. Die größten Probleme sind bei uns im Hobby und in der Nebenerwerbshaltung. Wie ist das in der Schweiz? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ganz, ganz ähnlich, wie du das jetzt beschrieben hast. Auch hier sind sehr, sehr viele Schafhalter, sind auch Hobby-Schafzüchter sozusagen. Und das ist im Prinzip die Mehrheit. Was ich generell vielleicht ganz schnell einbringen möchte, wenn ich bin oft auch unterwegs und rede auch mit solchen Leuten, die von ihren Schafen leben, also die das professionell betreiben, und die sehen das eher lockerer. Also die machen ihre Schutzbemühungen sehr konsequent, also die ich jetzt kennengelernt habe. Aber wenn ich dann bei den Schafsbauern, die das hobbymäßig machen und so, da sieht das natürlich ganz anders aus. Und das ist doch ein Riesenproblem. Und wenn wir jetzt die anschauen, was hat das bisher schon gewirkt? Hat das schon eine Wirkung? Das ist einfach noch zu früh zu sagen. Und da möchte ich jetzt ein grundsätzliches Problem ansprechen. Wenn wir das beurteilen möchten, dann müsste doch irgendwie auch eine Studie laufen, eine unabhängige Studie vielleicht, die das mal anschaut, was passiert da. Aber das ist nicht am Laufen. Das ist keine unabhängige Studie, wo irgendwie das schaut, was passiert denn da, was für Auswirkungen das hatte. Das passiert nicht. Und die Behörden sagen, es ist ein Experiment, man weiß nicht, was es genau bedeutet. Das sagen sie offiziell. Und so muss man sich das schon die Frage stellen, warum macht man das Ganze? Aber wenn ich noch etwas sagen darf, zum Beispiel im Jahr 2022 hatten wir irgendwo um die 1800 Risse im ganzen Land. Und das war ein Rekordjahr. Und letztes Jahr 2023 hatten wir nur die Hälfte Risse. Und das war, bevor diese Wolfsjagd überhaupt angefangen hat. Also man sieht, da sind andere Faktoren am Wirken. Und natürlich, es hängt damit zusammen, der Herdenschutz wird mehr und mehr ausgebaut und wird effizienter. Also wir bräuchten ein bisschen mehr Zeit, zum wirklich schauen, wie das funktioniert. Und Herdenschutz, das wissen wir, das funktioniert seit 7000 Jahren bei uns in Westeuropa. Also.
Ja, bei uns in Deutschland war ja das Problem, dass einfach die Beratung fehlte, die Information fehlte. Vor allen Dingen die Beratung vor Ort, insbesondere bei Hobbyhaltern und Haltern im Nebenerwerb. Selbst Infoveranstaltungen sind nicht so angenommen worden. Und es hat sich eben gezeigt, alleine beim Herdenschutz die Erdungsprobleme. Hier ein führender Zaunhersteller hat zum Besten gegeben, dass ungefähr 80% aller Zäune die Erdung nicht funktioniert. Das heißt eben, dass es hier weiter wirklich darum geht, sich weiterzubilden, auch als Weidetierhalter. Ne? Früher wurden die Tiere nur gesichert gegen Weglaufen und jetzt muss man eben mehr wissen, wenn man Tiere hält. Wie funktioniert das mit dem Strom? Du musst dein Equipment beherrschen, du musst überhaupt erstmal Equipment kaufen und das installieren. Und ich glaube, daran scheitert das hier auch in Deutschland, dass dieser Prozess einfach zu lang geht. Weil der gesamte Herdenschutz als solches ist ja kein Hexenwerk, ne? Und ich glaube, dann ist das wohl ähnlich bei euch in der Schweiz. Da läuft das wohl wahrscheinlich genauso. Und dieser Prozess ist leider viel zu lang, der da abläuft.
Ja, das ist sicherlich so. In Sachen Beratung weiß ich also hier bei uns, ich spreche jetzt spezifisch vom Kanton Graubünden, wo wir sehr, sehr viele Schafe haben. Und also hier läuft das doch ziemlich gut. Also es gibt so eine Institution, das heißt Planterhof. Und die machen doch, ich kenne auch diese Leute dort, und die machen wirklich rein von jetzt Beratung her, von der Beratung her doch einen guten Job. Also da glaube ich, daran mangelt es nicht. Woran es mangelt, das sehe ich immer wieder, ist das, was du auch gerade angedeutet hast, dass oft die Zäune nicht gut aufgestellt sind. Gerade vor 2-3 Jahren wurden 13 Schafe ziemlich in der Nähe, wo ich wohne, gerissen. Ein einzelner Wolf konnte da eindringen im Zaun, also wo die Schafe waren. Und ich bin da rausgegangen und dann habe ich bemerkt, ja, aber der Zaun, der war in Richtung, wo der Fluss runterkommt, da war komplett offen. Und ich sprach mit dem Bauern und der sagte, ja, die Wölfe können ja nicht über das Wasser kommen. Sagte ich, also mein Gott, doch. Und jetzt kommt das Schlimmste von allem. Seit zwei, drei Jahren macht er das immer noch gleich. Er hat nicht seine Lehren daraus gezogen. Er stellt sich praktisch quer. Und das passiert eben noch oft. Und das ist das Schlimmste daran.
Ja, das ist wirklich schockierend. Genau so läuft das bei uns auch. Viele wissen nicht, dass Wölfe schwimmen können und zäunen eben bis zum Fluss und ja, da hört der Zaun auf und dann wundern sie sich über Risse. Ja, da fehlt es womöglich an Informationen, aber teilweise stößt du eben auch auf eine gewisse Beratungsresistenz. Die Leute wollen es nicht annehmen. Okay. Ne? Man möchte natürlich Leute auch nicht belehren, aber letztendlich ist es ja für uns alle im Leben so, dass man dazulernen muss, dass man sich weiterbilden muss, dass man sich selbst reflektieren muss, wenn man einen Betrieb hat, seine Betriebsabläufe optimiert, anpasst. Und ja, das ist so ein zäher Prozess, wo man manchmal nicht nachempfinden kann, warum es so lange dauert. Aber offensichtlich läuft das alles parallel auch so in der Schweiz. Das ist manchmal erschreckend.
Ja, und das ist vor allen Dingen auch erschreckend. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass es ja dann immer kommuniziert wird, als der Herdenschutz war komplett und gut und die Wölfe überwinden diesen. Das ist ja das, was wir immer in der Zeitung lesen und was natürlich die Mehrheit der Menschen auch glaubt. Und ich mache denen auch gar keinen Vorwurf. Wenn ich überall lese und höre, dass der Herdenschutz optimal war, und die Wölfe darüber gesprungen sind, dann würde ich mir jetzt auch langsam die Frage stellen, ob das mit den Wölfen noch länger so gut geht. In Wirklichkeit ist es ja aber so, dass in den allermeisten Fällen die Leute glauben, sie machen guten Herdenschutz, aber es ist nicht gut oder sie sagen es einfach nur so. Und ist das bei euch in der Schweiz auch so, dass die Medien über jedes Stöckchen drüber springen?
Ja, die Medien, das ist eine Sache, die ist irgendwie ein Phänomen. Ich verstehe das wirklich nicht. Also gerade das, was du jetzt angesprochen hast, Sabine, das finde ich ganz gut und wichtig, weil oft hört man ja, das war ein guter Herdenschutz, alles war okay und trotzdem gab es Risse, aber dass es eben die Zäune nicht gut aufgestellt worden sind und dass es Mängel dort gab und so weiter und so fort, das liest man praktisch nie. Und da frage ich mich schon, wie unsere Medien überhaupt funktionieren. Also wie gesagt, der Wolf zeigt sehr viele Schwächen in unserer Gesellschaft und deshalb ist es ja so wertvoll. Aber ja, ich verstehe das nicht. Die größeren Medien, sie sagen ja immer ausgewogenen Journalismus und gerade bei den Wölfen sieht man, dass das eben oft nicht der Fall ist, gerade bei den sehr großen Publikationen. Ja. Und von daher bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass ihr hier mit eurem Podcast so Aufklärung aufbetreibt und das ist wirklich toll.
Ja, mein Ansinnen ist es ja auch, die ein oder andere Kollegin, den ein oder anderen Kollegen davon zu überzeugen, sich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich festgestellt, in meinem persönlichen Umfeld und ich habe ja fast ausschließlich Journalisten, Kollegen als Freunde auch, dass da einige sind, die sagen einfach, ja, aber ich habe das so gelesen und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mich da so reinzudenken in das Thema. Ich recherchiere das an und dann scheint mir das plausibel und dann bringe ich das so. Und das ist ganz häufig eben halt auch gar kein böser Wille. Es ist aber oft genug böser Wille, das ist auch klar, aber häufig eben halt einfach auch nur, dass sie Schema F Recherche machen und sagen, du, pass auf, erschien mir plausibel, habe ich jetzt so gebracht. Und ich kann doch nicht bei jedem Bauern hinterfragen, ob der richtig gezäunt hat. Ne? Und das ist halt der Punkt.
Darf ich hier noch was dazufügen? Was mir immer wieder auffällt, es kommen gerade hier bei uns in der Schweiz zum Beispiel, wer kommt zu Wort in den Medien? Das sind oft die Ämter für Jagd und Fischerei, also diejenigen, die sozusagen beschließen, wie viele Wölfe schießt man und so weiter, die kommen zu Wort und dann natürlich die Bauern, die sind natürlich immer kommen zu Wort, das ist klar. Aber was mir fehlt, ist, wo ist die wissenschaftliche Stimme? Die höre ich viel zu wenig. Mhm. Die Experten, wo sind die Experten? Wo sind wirkliche ausgewiesene Wolfswissenschaftler?
Gibt es zu wenige davon?
Es gibt sie schon, aber sie werden praktisch nie eingeladen bei solchen Beiträgen oder vor allem in den Zeitungen. Man hört praktisch nie ein kritisches Wort oder man fragt nie nach einem Experten nach, wie siehst du das und was für Auswirkungen haben diese Abschüsse und so weiter. Das wird praktisch ignoriert. Und ich weiß nicht, wie viele Male ich schon angeklopft habe und gesagt, ich kenne da zum Beispiel diese und diese Frau oder dieser und dieser Mann, macht schon seit vielen Jahren betreibt Wolfsforschung, klopft doch dann mal an. Und das passiert praktisch nie.
Ja, Peter, da haben wir auch Parallelen hier zu Deutschland. Wir haben quasi hier immer eine brave Hofberichterstattung für die gesamten Nutzerverbände. Das heißt, du hast es schon gesagt, die Klientel aus der Landwirtschaft und vor allen Dingen Jäger, die hier die Meinungs- und Deutungshoheit haben. Und das ist eben leider kein investigativer Journalismus mehr. Das ist teilweise nur noch Homeoffice-Journalismus. Das heißt, die Informationen werden rangetragen. Sie wird immer nur einseitig berichtet. Wirkliche Experten werden nicht befragt. Es wird keine Gegenmeinung eingeholt. Also wenn das in der Schweiz auch so ist, ist es natürlich sehr traurig. Ja, beim Herdenschutz, was mir noch aufgefallen ist hier in Deutschland, ich habe ganze Dateien, wo man Zäune eigentlich ganz vernünftig gebaut hat, aber das Tor vergessen hat, Peter. Einfach nur das Tor. Das Tor hing in der Luft und keiner hat es gesehen. Kein Rissgutachter, kein Tierarzt, der Weidetierhalter nicht. Es ist einfach unglaublich. Wir hatten hier Risse mit über 50 toten Tieren. Da war der Zaun einigermaßen in Ordnung, aber das Tor hing über 40 Zentimeter in der Luft. Mhm. Und es hat keiner gesehen. Und dann kommt natürlich raus, ja, hier ist der Herdenschutz überwunden worden. Es hätte alles keinen Sinn mehr. Und genau diese Sachen werden dann nicht transportiert. Das heißt, der Wahrheit wird nicht zum Durchbruch verholfen. Letztendlich mündet das dann auch immer in Hetze und Meinungsmacherei. Und eigentlich hat der Journalismus eine ganz andere Aufgabe, eben die Bevölkerung zu informieren und vor allen Dingen wahrheitsgemäß zu informieren. Und da hinken wir hier in Deutschland weit hinterher mittlerweile.
Ja, das finde ich sehr gut, was du sagst. Und auch, weil im Prinzip hier muss man vielleicht auch sagen, wo sind denn zum Beispiel diejenigen, die das dokumentieren könnten, als ich denke jetzt da an die großen Naturschutzverbände oder so. Ich meine, da müsste man dokumentieren und man müsste sozusagen das zusammentragen und halt den Journalisten das unterbreiten und schauen, dass das in den Medien kommt und immer wieder versuchen, um das so zu machen. Also da müssten die großen Naturschutzorganisationen, gerade hier in der Schweiz, müssen doch dort schon noch mehr ihre Hausaufgaben machen. Also,
Sind die zu leise, Peter? Sind die großen Umweltverbände in der Schweiz zu leise?
Ja, also jetzt, wir hatten ja diese Abstimmung, die ich vorher erwähnt habe, im Jahr 2020. Mhm. Und da waren die Naturschutzorganisationen maßgebend beteiligt an diesem Riesenerfolg. Mhm. Und seither sind sie extrem leise geworden. Das ist Strategie zum Teil. Und zum Teil haben sie auch nicht Manpower, also nicht genügend Leute oder finanzielle Mittel. Sie müssen sich immer entscheiden, ja, jetzt haben wir für den Wolf gekämpft, jetzt kommt die Biodiversitätsinitiative oder was weiß ich was. Ja. Und dann wird ein großer Teil von der Energie und finanziellen Mitteln dahin gerichtet. Und der Wolf, seit 3 Jahren bei uns, wird er im Regen stehen gelassen. Das kann man so sagen, von den großen Naturschutzorganisationen, ja.
Leider. Gibt es auch wieder Parallelen zu Deutschland. Also an der Basis wird wirklich mit Herzblut für den Wolf gekämpft, aber oben in den Landesvertretungen, in der Bundesvertretung, da sieht es ganz anders aus. Da guckt man auf den Schutz des Schneeleoparden, sicherlich ganz wichtig, aber man vergisst die heimischen Wildtiere immer mehr. Also man zieht sich so aus der Konfliktzone heraus. Mhm. Ja. Das mag teilweise menschlich sein, dass man eben konfliktscheuer geworden ist, weil wir nur noch Konflikte haben. Du hast es ja richtig gesagt, Artensterben, Biodiversität, das spielt alles eine ganz große Rolle. Der ökologische Kollaps, der droht, das sind natürlich alles ganz große Dinge, wo man dann sich vom Wolf verabschiedet und eher über solche Dinge spricht. Aber ich glaube, solange wir Arten haben, die streng geschützt sind und die den Schutz auch verdienen und brauchen, gerade wenn solche Kampagnen wie in der Schweiz laufen, muss man einfach lauter und deutlicher werden, um auch seinen originären Aufgaben gerecht zu werden.
Ganz genau, ja.
Peter, einige nennen das ja, was bei euch in der Schweiz los ist, eine Ausrottungskampagne. Ist das so? Kann das im Worst Case in einer Ausrottung des Wolfes in den alpinen Regionen enden?
Also wenn alle Länder so in diese Richtung gehen, ja. Aber ich glaube, das wird nicht geschehen. Also rein per Definition ist das, was hier in der Schweiz geschieht, nicht eine Ausrottungskampagne, weil die Regierung hat gesagt, wir haben einen Schwellenwert von 12 Wolfsfamilien im ganzen Land, also darunter wollen wir nicht gehen. Aber natürlich, wenn man das Gesamtbild anschaut, dann ist es ganz klar, es ist eine Art Ökozid, wenn man das so benennen will. Es ist eine massive Dezimierungskampagne einer geschützten Tierart. Und es wird massives Leid an einem enorm intelligenten und auch höchst sozialen Tier zugefügt. Also Ausrottungskampagne Nein, aber es kommt ziemlich nahe daran, auf jeden Fall.
Hier in Deutschland sind es ja vor allen Dingen die kleinen Vereine. Du wirst das sicherlich auch verfolgt haben. Unser Verein, Freundeskreis Freilebender Wölfe, die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Dann gibt es noch eine Vereinigung in Hessen. Die großen Vereine machen weniger rechtliche Schritte im ganz großen Rahmen. Da spielt ja zum Beispiel eine Rolle, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt. Und wir müssten ja eigentlich den Artenschutz gegenüber dem Jagdrecht verteidigen. Das heißt, der Wolf muss im Artenschutz bleiben, im Naturschutzrecht bleiben.
Also es gibt genügend Organisationen, die sich für die Wölfe probieren einzusetzen. Viele davon sind eben leider viel zu klein. Und sind nur ein paar, wirklich ein paar Leute, die mit Herzblut dran schaffen, um etwas zu bewegen. Aber die ganz großen Players, die haben sich seit 3 Jahren mehr oder weniger zurückgezogen von der großen Diskussion. Und das ist sehr schade, weil, und das ist mit ein Teil davon, warum wir heute diese Situation in der Schweiz haben.
Wir werden die ganzen Organisationen, die kleinen Organisationen in der Schweiz nochmal zusammenfassen und in den Shownotes verlinken. Könnt ihr euch umschauen und wer mag, kann ja auch unterstützen. Ich glaube, dass unsere Schweizer Nachbarn tatkräftige und vor allen Dingen auch finanzielle Hilfe brauchen. Also wer kann, gerne spenden. Super. Peter, du betreibst ja seit der Rückkehr der Wölfe Feldforschung in der Schweiz und nicht nur dort, du warst ja auch in Amerika unterwegs, aber in der Schweiz begleitest du einzelne Rudel, zum Teil schon über viele, viele Jahre. In deinem aktuellen Buch Wolfsdynastien schreibst du die Geschichte einer Wolfsfamilie aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive, nämlich aus der Sicht der Wölfe. Das ist mehr als faszinierend und ich weiß, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer das Buch auch schon bestellt haben und genauso wie ich nachts unter der Bettdecke gelesen haben, weil es so fasziniert und fesselnd ist. Es ist unfassbar. Jetzt möchten wir von dir so ein paar Insights haben, bitteschön.
Gerne.
Wie und wo hast du diese Familie, diese unfassbar spannende und charaktervolle Wolfsfamilie begleitet?
Also zuerst mal vielen Dank. Es freut mich, dass es so gut ankommt. Und also ich beschreibe ja die Entwicklung von mehreren Wolfsfamilien im Rheinquellgebiet, also genau, hier in der Schweiz. Und die Hauptgeschichte darin bildet vor allem der Aufstieg von der ersten Wolfsfamilie der Schweiz, also der sogenannten Kalander-Wolfsfamilie, die sich 2012 nahe der Hauptstadt von Graubünden, also nahe Chur, sich etabliert hatte. Und ich persönlich fing dann an, schon 2013 fing ich an, diese Familie, die erste Wolfsfamilie der Schweiz, zu dokumentieren und dokumentarisch zu begleiten sozusagen. Und das war der Startschuss meiner Arbeit und seither bin ich dran geblieben und habe dokumentiert, wie sich das Ganze entwickelt.
In Form einer Doku, einer Filmdoku. Kann man die irgendwo sehen?
Aus dieser Arbeit sind mehrere Projekte entstanden. Also eine Filmdokumentation habe ich auch gemacht. Und die heißt Einmal um die Sonne mit den Kalanderwölfen. Also da beschreibe ich ein Jahr das Geschehen am Kalander, an diesem Hausberg von Chur. Das kann man auf meiner Webseite schauen. Das Hauptprojekt war dann tatsächlich das Buch. Oder ich habe 2 Bücher geschrieben. Und eine heißt Wolfs Odyssee und das hier ist Wolfs Dynastien. Und genau. Wolfs Dynastien ist wirklich, vielleicht kann ich hier rausholen, die Wolfs Odyssee, die ich geschrieben hatte, da schrieb ich aus meiner Perspektive das ganze Geschehen, ob in Kanada, USA und in der Schweiz. Und dieses Buch hier fokussierte ich mich wirklich nur auf unsere Wolfsfamilien hier im Rheinquellgebiet. Und ich wollte einfach mal ihre Sichtweise oder ihre Stimme, ihnen eine Stimme geben. Und dann dachte ich, am besten mache ich das mal etwas ganz anderes. Ich schreibe aus ihrer Perspektive, wie sie das Ganze erleben. Und da muss ich nicht irgendwie wieder politische Geschehnisse kommentieren oder so, sondern es geschieht einfach. Und das wollte ich machen. Ich wollte einfach die Geschichte erzählen, wie sie die Wölfe erleben.
Wie begann denn die Geschichte dieser einen Wolfsfamilie?
Das ist ganz spannend. Die Geschichte fing so an, dass eine Wölfin aus Italien in ihren jungen Jahren 2011 in die Schweiz eingewandert ist. Und dann ist sie weitergewandert bis eben hier in Graubünden. Und sie wurde dann von einem Rüden sozusagen verfolgt, mehr oder weniger. Der kam auch übers Wallis her und folgte ihrer Spur, bis er sie fand. Und dann fanden die zwei sich und haben die Wolfsfamilie, die erste Wolfsfamilie der Schweiz, gegründet am Kalander. Und sie hatten ihre ersten Welpen 2012. Und dann hatten sie jedes Jahr insgesamt 8 Würfe. Und aus diesen 8 Würfen sind Minimum 47 Welpen hervorgegangen. Und natürlich einige von diesen Welpen hatten dann ihre eigene Familie und so fing das Ganze an. Also das ist eine unglaublich wichtige Familie, die es erlaubt hat, die Wolfspopulation hier in der Schweiz, dass sie stark zurückkommt sozusagen.
Du hast ganz den Wölfen ja Namen gegeben.
Ganz genau. Ja, also man muss sich vorstellen, wenn ein Wolf in die Schweiz auftaucht, dann hinterlässt er zum Beispiel Losung oder sonst was. Und es gibt Leute, die das dann sammeln und einschicken. Und dann wird das wissenschaftlich untersucht und sagt man, aha, das ist ein Weibchen. Das ist das 7. Weibchen, das in der Schweiz per DNA registriert wurde. Und so sagt die Wissenschaft, das ist, dieses Tier heißt nun F7. Also das wäre das Kalander, die Kalander-Wolfsmutter. Und ich habe so Mühe mit diesen vielen Nummern und Ziffern. Ich meine, das sind mehrere hundert bald Wölfe. Und ich kann mich einfach nicht an diesen Ziffern erinnern. Und da dachte ich, also ich will das auch nicht den Lesern und Leserinnen zumuten. Da dachte ich, was kann ich noch machen? Also bringe ich doch, dann benenne ich doch diese. Und ich wollte aber auch diese nicht vermenschlichen. Das war sehr wichtig. Ich wollte nicht irgendwie den einen als Heidi oder so bezeichnen, sondern ich wollte irgendwie ein Merkmal von diesem Wolf bezeichnen. Also zum Beispiel die Kalander-Wolfsmutter, die hatte eine Narbe am vorderen Lauf, die sah in gewissen Situationen aus wie ein Halbmond, wie ein schwarzer Halbmond. Und deshalb nenne ich sie Halbmond im Buch.
Okay. Ja. Und dann gibt es Luft dazu.
Luf, genau, da muss ich einfach, genau, den muss ich einfach reinbringen, weil das ist Rätoromanisch und ich bin Rätoromane, also ich rede Rätoromanisch daheim und Luf heißt nichts anderes als Wolf und das wollte ich auch reinbringen.
Peter, spannend ist ja, wie du vorgegangen bist bei deinen Recherchen, ne? Ich weiß ja selber, ich beobachte auch Beutegreifer, Fuchs, Wolf und bin hauptsächlich nachts unterwegs, weil da die Chancen einfach größer sind, die Tiere hochaktiv sind, vor allen Dingen nach Mitternacht dann und bin dann mit der Wärmebildkamera unterwegs. Das heißt, viel Zeit geht da ins Land, das geht in meinen Biorhythmus. Ich bin oft sehr müde danach und sehe auch immer müde aus. Deswegen, das ist ja eine unwahrscheinliche Leistung, die du da auch gezeigt hast. Wie nah bist du denn den Wölfen gekommen? Haben die dich manchmal bemerkt? Haben sie dich akzeptiert? Weil wenn ich unterwegs war, vor allen Dingen bei Füchsen, ist mir dann aufgefallen, die kannten mich irgendwann und haben von mir gar keine Notiz mehr genommen, weil ich keine Gefahr ausgestrahlt habe, mich sehr ruhig verhalten habe. Aber bei Wölfen ist das ja nochmal ein ganz anderer Level. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also zunächst mal sind viele Sachen, die du da ansprichst, die ich genauso kenne. Ich weiß nicht, wie viel mal ich hundemüde war. Und ja, und dann gerade hier in der Schweiz, das muss ich auch sagen, wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit in USA oder in Kanada, da hatte ich zum Teil Perioden, wo ich in 10 Wochen sah ich jeden Tag Wölfe. Ich konnte jeden Tag Wölfe beobachten. Das ist hier in der Schweiz nicht möglich. Das merkte ich ziemlich schnell und schon ziemlich oft, ziemlich am Anfang meiner Arbeit. Gerade am Kalander war ich 2014 fast den ganzen Sommer dort und ich wusste genau, wo sie waren. Ich hörte sie sogar heulen und so, aber ich sah sie ganz, ganz selten. Da war es mir von Anfang an ziemlich schnell bewusst, dass ich kann das nicht erwarten, dass ich die Wölfe tagtäglich sehe. Also. Ja. Da musste ich trotzdem, eines der ersten Sachen, die ich machen musste, die verschiedenen Wolfsterritorien, musste ich kennenlernen. Also zu Fuß da reingehen, das ganze Gebiet kennenlernen. Das ist mal, also sozusagen Teil der Feldarbeit, war das mal. Ja. Und natürlich versuchte ich, die Wölfe so oft wie möglich zu sichten. Und es gelang mir ja auch, einige wichtige Szenen zu beobachten. Aber man kann es nicht vergleichen mit das, was ich in Kanada gesehen habe. Und so musste ich noch etwas anderes dazu nehmen. Also verschiedene Sachen. Einmal war, es gab auch sehr viele Sichtungen von den Wölfen, von anderen Leuten, die irgendwie das zufälligerweise gefilmt haben oder Fotos gemacht haben. Und viele davon schickten sie mir. Zufälligerweise, es war toll und so konnte ich anfangen, ist ein bisschen wie ein Puzzleteil hier, ein Puzzleteil dort und dann muss ich noch natürlich ganz viele Recherchen machen, diese DNA-Wolfspur nachgehen, die konnte ich wirklich nachfinden und wusste, dieser Wolf war zu diesem Zeitpunkt dort und dort. Und das war wirklich eine enorme Arbeit, das alles zusammenzutragen. Und als ich das gemacht habe, dann ergab sich wirklich ein ganz faszinierendes Bild und ich verstand, wie die ganze Wolfspopulation sich entwickelte, wer wanderte ab, wann wanderte ab, was geschah mit ihm, all das musste ich machen. Also insgesamt habe ich 129 Wölfe so nachrecherchiert, auch daheim, um diese Geschichte so authentisch wie möglich zu erzählen.
Haben Sie dich bemerkt und sogar am Ende vielleicht sogar akzeptiert?
Nein. Und das war auch bewusst so gemacht. Also gerade am Kalande, da muss man sich das vorstellen, ich war am Rande von einer kleinen Schlucht und die Wölfe hatten ihr Rendezvous-Gebiet und ihr Wurfgebiet so auf der anderen Seite der Schlucht. Und so, ich wollte bewusst nicht in ihrer Kinderstube sozusagen uneingeladen auftauchen, weil dann hätte ich Störungen verursacht und so. Und sie sind ja schon so sehr unter Druck hier in der Schweiz. Und von daher wollte ich das unbedingt vermeiden. Also suchte ich immer einen Beobachtungsposten, wo ich eine gute Übersicht hatte. Ich habe meine Spektive und meine Kamera gebraucht, um dann auch wirklich nah herein zu zoomen und so meine Aufnahmen zu machen.
Peter, einzelne Wölfe haben dich ja ganz besonders inspiriert. Halbmond wäre ja wohl bei uns in der Menschenwelt so, man könnte sagen, wäre ein Star geworden, ne, schreibst du. Wie berührt dich so ein Schicksal? Ich weiß, dass wenn ich nachts unterwegs bin, du bist dann so voller Emotionen, selbst wenn ich 4 Uhr nach Hause kam, du kannst da nicht schlafen, weil die Bilder, du hast die Bilder vor dir, die Empfindungen, die du gehabt hast, die ganzen Eindrücke. Ich bin dann immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Also ich weiß, wie viel Zeit und wie viel Geduld und das ist wirklich ein harter Job, auch die Tiere zu beobachten, weil du musst ja auch alles verarbeiten. Geht es dir genauso? Man sitzt da mit Gänsehaut und man legt das ja nicht einfach ab, wenn man die Kamera zur Seite legt und wieder nach Hause fährt. Was macht das mit dir? Wie hast du das verkraftet? Wie bist du damit umgegangen?
Das ist eine ganz gute Frage, weil wenn man jahrelang ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte Wolfsfamilie beobachtet und dokumentiert und die Schicksalsschläge alles miterlebt, dann geht das einem natürlich ganz, ganz nah. Also generell, am Anfang steht die Freude, dass man das überhaupt machen kann. Das ist ein Riesenprivileg, wenn man das machen kann. Und das vergesse ich nie. Also die Wölfe geben mir sehr viel und das vergesse ich natürlich nie. Und da möchte ich etwas zurückgeben und das mache ich mit meinen Geschichten und Filmen und Fotografien und so. Aber wenn jetzt solch ein Tier umkommt und vielleicht sogar gewildert wird oder geschossen wird, dann geht das einem ganz nah. Und ich musste, also ich mache das ja schon seit 20 Jahren, aber ich musste über die Jahre lernen, mich ein bisschen davon abzukoppeln. Ich musste ab und zu Distanz kreieren, bewusst, sonst wäre ich depressiv geworden. Ganz klar. Weil das geht wirklich nah. Und so bin ich seit Jahren, denke ich, ja, am besten, was ich machen kann, ist diese Geschichte, die ich erlebe, so gut wie möglich, so authentisch wie möglich zu dokumentieren und darüber zu schreiben, damit andere Leute von diesem Tier und dieser Wolfsfamilie inspiriert werden und mitfiebern. Und wenn dann etwas passiert, dann entsteht auch automatisch irgendwie ein Druck oder es entsteht eine Geschichte, die Leute wollen, ja, gute Geschichten. Aber wenn etwas nicht so gut passiert, dann auf jeden Fall habe ich dann die Geschichte so gut wie möglich übergetragen. Und das für mich ist das Wichtigste. Und so weiß ich, dass wenn ein Tier stirbt, dass das nicht umsonst geschehen ist.
Wölfe haben ja genauso wie Menschen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Auf was für Wolfstypen bist du denn gestoßen? Ich glaube, Halbmond war ja eine der eindrücklichsten Persönlichkeiten oder so eine richtige Kämpferin. Gib uns mal so ein paar Beispiele und Namen von Wolfsindividuen, die dich besonders ja eingenommen haben.
Ja, also eben Halbmond ist klar. Die hat mich ja natürlich sehr, sehr fasziniert. Da kommen mir natürlich ganz viele andere Typen sozusagen im Sinn. Einige waren dominant, andere irgendwie echte oder zurückhaltend und andere richtige Draufgänger und Entdecker. Und einen Wolf zum Beispiel, den ich hier in der Nähe von der Rheinquelle als jungen Welpen beobachten konnte, der war ganz alleine auf der Flur auf Entdeckungsreise und der Ich kann es nicht beweisen, aber ein Jahr später ist von dieser Familie ein Wolf abgewandert und ist schlussendlich bis nach Ungarn gewandert. Also 2000 Kilometer hat er überwunden. Und der war für mich eben so wirklich ein Entdeckungswolf, also ein Entdecker.
Richtig, ein Abenteurer.
Ein Abenteurer, ganz genau. Und das zeigt eben auf. Andere sind dann über Jahre hin bei der Familie gewesen. Und dieser Entdecker, den ich jetzt angesprochen habe, den habe ich dann als Pellegrin bezeichnet. Und Pellegrin ist retromanisch, das heißt einfach der Wandernde.
Okay.
Nee. Und der hat mich extrem beeindruckt, was der geleistet hat, ist wirklich unglaublich.
Bei 47 Nachkommen allein des Kalanderrudels, in welche Himmelsrichtungen haben die sich verzweigt, die Familienlinien?
Also die Welpen sind, die überlebt haben die ersten zwei Jahre oder so, die sind in allen Himmelsrichtungen abgewandert. Einige nach Deutschland, einige nach Frankreich, einige nach Italien natürlich und einige eben bis nach Ungarn. Und von daher, das war also wirklich spannend zu sehen, wie die sich da im Land verteilt haben. Und einige sind dann direkt neben dem Kalander, zum Beispiel eine Wölfin, die ich Biala nenne, die ist direkt neben Kalander und hat dort ihre Wolfsfamilie aufgebaut. Das ist sehr, sehr dynamisch, was hier läuft.
Ja.
Und das ist eben das Spannende.
Biala hatte ja dann auch zwischenzeitlich immer noch Kontakt mit ihrer Mutter, ne? Das war doch so, dass die sich noch getroffen haben teilweise.
Genau, und ich wollte das wirklich reinbringen, weil generell muss man sagen, wir wissen immer noch so sehr wenig von der Wolfsfamilien, wie sie auch untereinander kommunizieren. Das wissen wir natürlich im Groben schon, aber dass sie eben ab und zu wieder zurückgehen zu ihren Eltern und wieder zurückkommen und so, das habe ich in Yellowstone oft erlebt und ich war da sehr, sehr überrascht. Und ich weiß auch zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht mehr der Name der Wolfsfamilie dort, aber ich weiß, dass dort ein alter Wolf wieder zurückkehrte und Teil der Familie wurde für einen Sommer. Und solche Sachen wissen wir noch viel zu wenig und deshalb wollte ich das hier auch reinbringen.
Hast du so eine Szene mal gesehen, wo ein Familienmitglied zurückgekommen ist, wie das begrüßt wurde?
Genau, also das war in Yellowstone und zwar nicht in Yellowstone und nicht hier bei uns in der Schweiz. Und ja, also die würden wirklich, so wie ich jetzt dann im Buch beschreibe, vor allem die Jungen, die waren eher aufgeregt und begrüßten diesen Wolf und ja, also man muss irgendwie das auch verstehen, dass das zuerst mal passiert und wenn das passiert, dann ist es oft auch im Verborgenen. Aber dass es passiert, das weiß ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung in Yellowstone. Und viel mehr, als ich das dachte vor noch 10 Jahren oder so.
Ich darf das jetzt ein bisschen auf die menschliche Ebene ziehen. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? Wenn die Kinder, die Flüge sind, aus dem Urlaub zurückkommen. Ich glaube, dass Wölfe da die gleichen Gefühle haben, oder?
Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Wenn jetzt, gerade jetzt im Beispiel von der Biala, wo ich da das beschreibe, sie kam ja zurück, als sie noch keine eigenen Welpen hatte. Also sie war erst im Aufbau ihrer Familie. Und wenn so ein Wolf zurückkommt, dann ist das etwas anderes, als wenn sie schon Welpen gehabt hätte und ihre eigene Familie, dann wäre sie wahrscheinlich nicht einfach so zurückgekommen. Mhm. Weil schlussendlich Wölfe sind territorial und dann jede eigene Familie muss für sich selber schauen. Also ja. Ich glaube, das sind immer solche junge Wölfe, die dann irgendwie, gerade beim Abwandern, das ist spannend, beim Abwandern, es passiert ja nicht oft von einem Tag auf den anderen, dass ein Wolf sagt, so ich gehe jetzt und komme nie wieder zurück, sondern oft gehen sie und erforschen ein bisschen die Umgebung, was sind noch für andere Wölfe in der Gegend und dann kommen sie wieder zur Familie zurück. Und ich durfte einmal eine wunderschöne Szene, aber das war auch in Kanada erleben, wo zwei Wolfs, also die waren zwei Gruppen von der gleichen Wolfsfamilie, die haben sich vielleicht Tage nicht mehr gesehen und als diese sich trafen, diese Freude, die da herrschte, wie sie herumspielten und rannten und machten, das war unglaublich schön und emotional und also Freude pur, Freude pur.
Ja, Wölfe sind uns ja im Prinzip hier in Europa am nächsten. Also sie sind hochsozial, ich sage das gerne auch von Füchsen oder Dachsen, aber du weißt, wie faszinierend sie sind. Peter, wie wäre denn deine Message an die Menschen da draußen, an die Zuhörer hier in unserem Podcast in puncto Leben mit dem Wolf und mit der Natur? Was empfiehlst du aus deiner Sicht?
Gute Frage, auch nicht so leicht zu beantworten. Ich kann nur sagen, also Wölfe sind, das kann man sicher so sagen, Wölfe sind enorm wertvolle Geschöpfe, von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Also ja. Zum Beispiel dank der Präsenz der Wölfe lernen wir sehr viel auch von den Zusammenhängen in der Natur. Wenn wir richtig das schauen und das auch wissenschaftlich verfolgen und was auch immer. Also was zum Beispiel in Yellowstone rausgekommen ist, dass Wölfe sogar indirekt Einfluss haben auf die Verjüngung des Waldes. Das ist doch gigantisch, das ist fantastisch.
Ja, ja.
Und genau deshalb sind Wölfe so wichtig. Und sie zeigen eben auch die Schwächen von unserer Gesellschaft auf. Und das macht kein anderes Tier so intensiv wie Wölfe. Und deshalb lohnt sich, dass wir Wölfe als unsere direkten wilden Nachbarn haben. Also sie sind sehr, sehr wertvoll.
Bist du eher pessimistisch, was die Zukunft der Wölfe in der Schweiz angeht, oder doch ein Funken Optimismus dabei?
Also im Moment empfinde ich natürlich sehr große irgendwie Trauer oder Wut, Fassungslosigkeit, ich weiß auch nicht. Aber meine Hoffnung liegt auf die Resilienz der Wölfe, das ist ganz klar. Ich habe Wölfe gesehen, die mit gebrochenem Fuß oder einem ganz stark ledierten Fuß humpelnd zuvorderst auf der Jagd waren. Also eine Wolfsmutter, ich denke jetzt an eine Wolfsmutter, die war zuvorderst auf der Jagd, die machte alles, um ihre Welpen über die Runden zu bringen. Ich weiß, wie aufopferungsvoll sie sind, ich weiß, wie resilient sie sind und das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, ganz klar.
Ja, du hast ja gesagt, wir können durchaus von den Wölfen lernen. Ich sage in meinen Vorträgen alleine schon in der Kommunikation, weil Wölfe eine hervorragende Kommunikation untereinander haben, auf ganz verschiedene Art und Weise. Und selbst davon können wir Menschen viel lernen, weil da gibt es keine Widersprüche, da gibt es keine Zweifel oder Undeutigkeiten. Die sind sehr klar in ihrer Sprache, in ihrer Kommunikation. Und selbst da könnten wir Menschen davon lernen, weil wir oft zweideutig reden, oft Missverständnisse in der Kommunikation entstehen, weil wir zu wenig miteinander reden. Das kann bei Wölfen nie passieren. Das ist mir immer so wichtig, wenn wir sagen, dass wir von Wölfen lernen können. Peter, siehst du bestimmt genauso.
Ja, ja, ganz genauso. Und was mir immer wieder fasziniert, ist der Familienzusammenhalt. Also wenn ein Wolf irgendwie verletzt wird, dann setzen die anderen alles daran, um diesem Wolf zu helfen, Futter zu bringen, oft über Wochen. Das habe ich auch hier und das gibt es auch Anzeichen hier bei uns in der Schweiz, dass es genauso ist, wie ich das hier in Kanada dokumentieren konnte. Und also wir können sehr viel Inspiration von den Wölfen kriegen, wenn wir wollen, wenn wir richtig die Wölfe kennenlernen. Es geht ja vor allem darum, dass wir die Wölfe kennenlernen. Und was hier im Moment in der Schweiz, das möchte ich vielleicht noch sagen, im Moment die Runde macht, man versucht wieder Angst vor den Wölfen zu kreieren, also dass die Leute Angst haben vor den Wölfen. Und zum Teil haben Leute tatsächlich auch dann wieder Angst, weil es überall so schlecht über die Wölfe gesprochen wird. Und ich sage immer, das beste Mittel gegen diese Angst ist, wenn man Wölfe oft oder beobachten kann. Das Beobachten von Wölfen ist das Wichtigste. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Leute in ein Gebiet zu bringen, wo sie aus der Ferne, mit Spektiv, mit Fernrohr, was auch immer, Wölfe beobachten können, das ist Gold wert. Das ist das Beste.
Wir wissen ja um die Faszination, auch um die Rolle im Ökosystem des Wolfes, wie wichtig der Wolf ist. Aber viele andere wissen es eben nicht. Bleibt immer noch dieser Spagat zu den Weidetierhaltern. Wie können wir auch da überzeugen? Nehmen wir Weidetierhalter zu wenig mit? Fehlt es immer noch an Informationen? Wie können wir auch Weidetierhalter begeistern? Nehmen wir sie ernst genug? Hast du da irgendwie noch eine Lösung parat? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wir auf unserer Seite sagen immer, Wölfe sind toll, sind faszinierend, sind hochsozial. Aber wie nehmen wir die anderen Menschen mit, die durch Wölfe betroffen sind, die einen Mehraufwand haben jetzt durch Wölfe? Wie können wir da Begeisterung auslösen oder vielleicht nicht Begeisterung, aber ein gewisses Verständnis?
Das ist eine enorm schwierige Frage, weil schlussendlich ist es wirklich so, dass vor allem Schafsbauern und natürlich die ganze Bauernverbände sich oft querstellen, einfach querstellen. Und wie durchbricht man diese Barriere? Das ist unglaublich schwierig. Ich weiß hier, zum Beispiel haben einige, und ich finde das ist ein ganz tolles Programm, haben einige Organisationen etwas ins Leben gerufen. Sie sagen, wir haben sehr viele Leute, die Freude an den Wölfen haben. Die Bauern haben einen Mehraufwand. Wie können wir den Bauern helfen? Also gibt es Freiwillige, die den Bauern helfen, ihre Zäune aufzustellen und so weiter und auf ihre Schafe aufpassen. Und das ist da etwas, was wir pflegen müssen, was wir ausbauen müssen. Dann gibt es ein Miteinander. Und da sehe ich die größte Chance und die größte Hoffnung. Und vielleicht muss man auch Leute, die auch im Journalismus schaffen oder Autoren sind oder was auch immer, Fotografinnen, das spielt keine Rolle, dass man diese Geschichte immer und immer wieder aufgreift, die positiven Geschichten, zeigt, es kann funktionieren. Ich habe das allzu oft gesehen, wie das funktioniert. Und je mehr wir das zeigen, dass es funktionieren kann, desto besser wird es. Und desto mit der Zeit durchbrechen wir vielleicht diese enorme Barriere so. Und man muss auf die Leute zugehen. Das ist, glaube ich, ab und zu einfach schwierig, weil jeder ist so in seinen, wie soll ich sagen, jeder hat so seine Position und will gar nicht mehr darüber reden. Aber das ist das Falsche. Wir müssen darüber reden und wirklich versuchen, miteinander zu helfen, weil schlussendlich ist die Frage, wollen wir mit den Wölfen leben oder nicht? Und wenn die Gesellschaft als solche sagt, ja, dann bitteschön, dann lass uns das machen. Ne? Ich versuche ja oft irgendwie das auch philosophisch zu sehen und mit Motivation zu holen. Und ich habe jetzt so einen Patenschaftsbericht geschrieben für meine Wolfspaten und da habe ich ein Zitat von Henry David Thoreau geholt und das ist faszinierend. Ich möchte einfach das mit euch teilen, ob ihr das jetzt braucht oder nicht, das spielt keine Rolle.
Wir wollen das, wir bestehen darauf.
Darf ich das vorlesen?
Ja, bitte.
Also dieser Henry David Thoreau, das ist dieser große Philosoph aus Amerika und der lebte in einer Zeit, wo man Wölfe, Bären, Luchse, was auch immer ausgerottet hat und der schrieb mal, wenn ich daran denke, dass die stattlichsten Tiere hier ausgerottet wurden, der Luchs, der Wolf, Bär, der Biber und so weiter und so fort, kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, als ob ich in einem gezähmten und, wie ich es empfinde, entmachteten Land lebte. Ich möchte nicht denken müssen, dass irgendein Halbgott vor mir dagewesen ist und einige der strahlendsten Sterne gepflückt hat. Ich wünsche mir einen vollständigen Himmel und eine vollständige Erde. Und ich glaube, genau darum geht es. Wir wollen doch eine vollständige Erde. Und der Wolf gehört dazu.
Wow, ja. Also ich glaube,
Mutter, ich habe gerade Gänsehaut. Du bist schuld.
Das ist auch toll. Das freut mich.
Ich glaube, das ist das schönste Schlusswort, was man sich für so eine Podcast-Folge vorstellen kann. Peter, tausend Dank. Wir nehmen alle, glaube ich, ganz, ganz viel mit. Und ich glaube, diese Folge geht bei allen unseren Hörern, auch wenn sie jetzt ausgeschaltet ist, noch weiter in den Köpfen, super, in den Träumen. Ich glaube, ich nehme das heute Nacht auch mit in die Träume, was wir hier besprochen haben. Du hast so viele Bilder erzeugt und so viele Gefühle geschaffen für die Wölfe. Das wird hängen bleiben. Darauf super gebe ich mein Wort, nicht nur bei super uns, bei unseren Hörern auch.
Ja, also ich danke sehr, sehr vielmals auch für die Gelegenheit. Wie ich schon gesagt habe, ab und zu denkt sie, wo sind diese Leute? Und dann kommt ihr aus Berlin und aus Deutschland und sagt, macht mal einen Podcast. Und da bin ich sehr froh und dankbar. Und danke für eure Arbeit.
Wir laden dich gerne wieder ein.
Super, machen wir doch.
Super. Ja, Peter, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast mich zutiefst bewegt. Ich werde auch noch dein Buch kaufen und mich noch intensiver mit dir beschäftigen, weil du einfach ein grandioser Wolfsbotschafter bist. Wir haben hier bei uns in Deutschland so viel vermeintliche Anwälte des Wolfes. Pädagogen, sagen manche, wären sie Wolfspädagogen und so weiter. Aber wir brauchen wirklich Leute wie dich. Und ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ganz, ganz herzlichen Dank und pass auf dich auf, bleib gesund und weiterhin so viel Erfolg. Ich bin fasziniert, nicht nur von Wölfen, sondern auch von dir.
Super, jetzt habe ich Gänsehaut. Vielen Dank.
Liebe super, Grüße in danke die Schweiz und bis hoffentlich bald wieder. Ciao, Peter.
Bis bald. Ciao, danke schön. Tschüss. Ciao.
Danke.
Ciao.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.